In diesem Advent bewegen wir uns nicht mit den eher klassischen Texten, die uns auf die Geburt Jesu vorbereiten, auf seine Ankunft, sondern in diesem Jahr in der, ich sag mal, kleinen Gedankenreihe wollen wir diesen Jesus nicht erst Weihnachten in den Blick bekommen, sondern wir wollen schon in den Adventssonntagen ihn in den Blick bekommen, damit nachher Weihnachten dieses Bild, so wie die vier Evangelien es uns darstellen, dann ein wenig ja umfassender ist. Also die große Einladung an uns als Christen, unseren Herrn in den Blick zu bekommen. Nicht wie gewohnt in einzelnen Versbetrachtungen aus biblischen Texten, sondern in den größeren Zusammenhängen. Heute geht es um das Evangelium nach Matthäus. Vermutlich lebte der Schriftsteller Matthäus in Syrien, vielleicht sogar in Antiochia. Wir kommen darauf, weil dort die Christen Nazoräer genannt wurden. Und genau diese Bezeichnung, die trägt Jesus auch im Matthäusevangelium. Und dann heißt es, dass sich sein Ruf bis nach Syrien verbreitet hat. All das sind Hinweise, die man aufnehmen kann, um so ein wenig das Geheimnis zu beleuchten, wer hat's wo geschrieben. Was dann schon ein wenig klarer ist, Anfang des ersten Jahrhunderts, da war der Ignatius Bischof von Antiochia. Und in seinen Schriften finden wir schon Zitate aus dem Evangelium nach Matthäus. Da war das also da schon verbreitet und bekannt. Und so schließt man daraus, dass dieses Evangelium wohl um die 80 nach Christus aufgeschrieben wurde. Und was man auch sehr schnell rausbekommt, in diesem Evangelium nach Matthäus finden wir viele Texte, die wir auch schon im Markus-Evangelium überliefert bekommen. Man kann also sagen, dass der Matthäus den Markus zitiert, ohne das so korrekt anzugeben, wie wir das heute gewohnt sind, mit Fußnoten und Anführungsstrichen, damit man seine Quelle angibt. Das gab es damals nicht so, sondern er zitiert. Und vielleicht muss man da auch noch im Kopf behalten, die Evangelisten haben sich nicht an den Tisch gesetzt und dann Evangelium geschrieben, sondern sie haben die überlieferten Erzählungen mündlich und schriftlich gesammelt und geordnet. Sie haben also nur die Verbindungsstücke zwischen den einzelnen Abschnitten verfasst. Selber geschrieben, das haben die so eigentlich nicht, sondern sie haben das, was ihnen schon überliefert wurde, gesammelt und sortiert. Ja, und dann fällt auf, dieses Matthäusevangelium, das hat eine Vorliebe für lange Reden. Also nicht lange Predigten, sondern richtig lange Reden. Und man nimmt an, dass Matthäus diese Reden aus einer eigenen Quelle gefunden hat und sie dann in sein Evangelium eingebaut hat. Das ist nur so ein bisschen interessantes Beiwerk. Was uns, wenn wir das ganze Evangelium an einem Stück lesen würden, dafür ist es eigentlich geschrieben worden, wenn wir das machen, dann wird uns sofort einleuchten, dass dieses Evangelium für beide geschrieben ist. Für Judenchristen und Heidenchristen. Diesem Evangelium ist an der Einheit der Christengemeinden gelegen. Und deswegen hat Jesus universale Bedeutung. Er hat eine weltweite Bedeutung. Wir sehen mit dem Matthäusevangelium einen Jesus, der so richtig jüdisch ist, aber zugleich auch beide Arme weit aufmacht für uns Nichtjuden. Dass er Bedeutung auch für uns Nichtjuden hat, das wurde erst am Ende seiner Lebensgeschichte ganz offenkundig. Den Text haben wir gehört. Das ist also nicht nur ein Schlusstext, sondern dieser Text ist quasi die Summe des ganzen Evangeliums. Als Auferstandener empfängt Jesus alle Vollmacht. Für ihn, den Nazaräer, gibt es keine Grenzen. Seine Macht umfasst alle Orte, Himmel und Erde. Seine Vollmacht umfasst auch alle Menschen, die Juden und die Nichtjuden. Und so wird dies Evangelium das wichtigste Evangelium der frühen Christenheit. Und deswegen steht das auch in der Bibel, im Neuen Testament, an erster Stelle. Obwohl es nicht das älteste ist, aber es wurde das wichtigste. Jesus global sehen, in seiner Bedeutung für die ganze Welt. Und was heißt das praktisch? Ja, die Menschen alle, überall, zu allen Zeiten, sollen durch seine Reden belehrt werden. Seine Vollmacht, das sind Worte, Worte. Worte, die er im Evangelium überliefert. Und deswegen wird er im Evangelium nach Matthäus als Lehrer dargestellt. Seine weltweite Bedeutung liegt darin, dass er die Menschen lehrt. Okay, ich weiß nicht, was ihr so beim Stichwort Lehrer für Gefühle bekommt. Ob ihr euch daran erinnert, dass das mal euer Traumberuf war und dass ihr nichts so toll findet wie Lehre und Theorie. Nein, bei Jesus als Lehrer geht es um etwas anderes. Seine Lehre ist nicht theoretisch, sondern sie ist ganz tatorientiert. Erinnert euch, lehrt alle Menschen zu tun, worin ich euch unterwiesen habe. Das sagt Jesus. Also all seine Lehre zielt auf unser Tun. Wie will das Matthäusevangelium Advent und Weihnachten feiern? Indem wir uns von diesem Jesus belehren lassen durch seine Reden. Und in seinen Reden zielt Jesus nicht auf dein Bibelwissen oder auf deine geistliche Erkenntnis. Nein, seine Reden zielen auch nicht auf Lobpreis, Anbetung, Liedersingen oder schöne Gottesdienste. Nein, alles zielt auf dein Tun. Das ist schon erstaunlich. Nur im Matthäusevangelium finden wir daher 5 großartige Reden, die Jesus wahrscheinlich nicht einzeln am Stück so gehalten hat, das ist viel zu gewaltig, sondern das ist zusammengeschrieben worden. Ganz bekannt die Berglehre. Was für ein gewaltiges Werk. Eine Lehre vom Reich Gottes, die so zu einem ganz anderen Lebensstil führt. Dann die Lehre von den Gleichnissen, eine Gleichnisrede, eine Aussendungsrede, eine Gemeinderede und zum Schluss die Endzeitrede. Und worauf kommt es bei all diesen Reden an, diesen vielen, vielen Worten, die alle wichtig sind? Worauf es ankommt im Einzelnen, das sagt er fantastischerweise selbst. 4-mal. 4-mal wird das unterstrichen. Und das sind die großen Leitlinien für uns. Als erstes sagt er, genauso wie ihr behandelt werden wollt, behandelt auch ihr die anderen. Denn so steht es im Gesetz und bei den Propheten. das ist keine Allerweltsphrase, sondern das ist ein geniales Lehrwort für unser Verhalten. Verhalten wir uns so, wie wir es von den anderen her wünschen. Das Zweite ist uns schon vertrauter. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Willen. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Aber das Zweite ist genauso wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und das bedeutet, denn er ist wie du. Auch eine fantastische Zuspitzung. Denn darin ist das Gesetz und die Propheten zusammengeführt. Und die dritte Zusammenfassung lautet ganz einfach, dass das Gesetz und die Propheten in drei Begriffen sich konzentrieren lassen. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Nochmal andere Begriffe, die doch wieder um das Gleiche kreisen. Und dann in der Endzeitrede, damit es nochmal richtig praktisch wird, läuft alles auf die 6 Taten der Barmherzigkeit hinaus. Hungrige satt machen und auch Durstige. Fremde aufsuchen und aufnehmen. Nackte kleiden. Kranke versorgen. Und Gefangene besuchen. Als praktische Beispiele. Die Lehre von Jesus, so das Matthäusevangelium, die Lehre zielt nicht auf den Kopf. Auch nicht auf das Herz, sondern auf deine Hände, auf dein Tun. Hauptsache ist, du tust. Dein Tun zeigt, wem du folgst. Dein Tun zeigt, welcher Lehrer dich unterwiesen hat. Und dann macht der Lehrer Jesus dich als Empfänger souverän, souverän gegenüber der Tradition. Ihr habt gehört, was früher galt, ich aber sage euch. Sie macht euch souverän auch gegenüber anderen Menschen. Man soll nichts tun, um von anderen Menschen angesehen zu werden. Die Lehre macht souverän gegenüber dem eigenen Besitz. Neid und Sorge um das Leben, man kann das überwinden. Und die Lehre macht souverän gegenüber dem frommen Moralismus, der den Splitter des anderen genau sieht und reagieren möchte, aber den eigenen Balken nicht wahrnimmt. Und so überliefert uns der Schriftsteller des Matthäusevangeliums ganz, ganz konsequent ein Evangelium, in dem es um das Tun geht, um die Ethik, um dein Verhalten, um deinen Lebensstil. Und ich will das akzentuieren. Während Paulus schreiben kann, dass es jetzt keine Verurteilung mehr für die gibt, die in Christus Jesus sind, heißt es gerade im Matthäusevangelium ausdrücklich, dass nicht jeder, der Herr, Herr sagt, ins Himmelreich kommt, sondern nur, wer den Willen des Vaters im Himmel tut. Immer wieder dieses nervige kleine Wort tun. Im Evangelium nach Matthäus gibt es daher keine Heilsgewissheit. Nein, Matthäus ist viel zu sehr auf das Tun fixiert. Und was getan wird, das wird am Ende beleuchtet. Und vorher gibt es überhaupt keine Gewissheit für Matthäus. Weil er ja das Tun unterstreicht. Das ist gut jüdische Tradition. und den jüdischen Wurzeln ist er verpflichtet. Klammer auf, Johannes. Johannes, der wird das später, Weihnachten, ganz, ganz anders sehen. Wer das jetzt schon anders fühlt, der gedulde sich ein wenig und halte ein wenig diese Spitze von Matthäus aus. Es geht ums Tun. Um deutlich zu machen, dass es nicht nur für die Heidenchristen wichtig ist, diesen Jesus kennenzulernen, sondern auch für die Juden. So öffnet er immer wieder beide Arme weit als Klammern, um diese beiden Volksgruppen miteinander zu verbinden. So schreibt er ihn und nennt ihn in seinem Evangelium Nazoräer. Und gleichzeitig unterstreicht er die schriftgelehrten Traditionen, der Messias kommt aus Bethlehem und er kommt aus der Stammbaumlinie von Abraham und König David. Und er gibt ihm den jüdischen Heilsnamen Immanuel. Gott ist mit uns. Und nach dem jüdisch-römischen Krieg sehnten sich die Juden nach diesem ihnen eigentlich vertrauten Gott, dass er mit ihnen ist. Und das Matthäusevangelium antwortet auf diese Sehnsucht und sagt, ja, er ist es. Dieser Jesus ist Gott mit uns. Und Matthäus reagiert genauso auf die nicht-jüdischen Hoffnungen. Soll da nicht ein neuer Herrscher kommen? Wann geht sein Stern auf? Ja, der geht auf. Und er führt schon zur Geburt die drei Magier zu ihm. Keine frommen drei heiligen Könige, nein, sondern drei so richtig satte Heiden. Die kann man sich gar nicht heidnisch genug vorstellen. Die werden durch den Stern zu diesem Jesus geführt. Dieser neue Herrscher wird die Welt nicht mit seinen Truppen überziehen, wie die Könige vorher und nachher, sondern er wird sie mit seiner Lehre überziehen. Nach der Zerstörung des Tempels war es aus mit dem Opferkult. Die Gottesdienste, aus. Und wie geht's weiter mit dem Glauben ohne Haus, ohne Tempel, ohne Opfer? Die Stunde der Leere hat geschlagen. Jedes Haus kann zu einem Lehrhaus werden, wenn man sich den Worten des Lehrers zuwendet. Das will das Matthäusevangelium vermitteln. Und deswegen ist das Matthäusevangelium nicht mehr an einem Geheimnis interessiert, wie noch das Markusevangelium. Nein, was Ostern passiert ist, das ist klar und wird ausgesprochen. Dem auferweckten Jesus ist alle Macht gegeben. Dem Lehrer gehört alle Vollmacht. Seine Lehre soll alle Menschen verändern. In ihrem Tun. Taten der Barmherzigkeit? Ja, gerade in der Advents- und Weihnachtszeit. Bedürftige unterstützen, Einsame besuchen, Karten schreiben, anrufen, Nachrichten schicken. Ja, genau. Weniger Plätzchen, weniger Weihnachtslieder, dafür mehr Taten der Barmherzigkeit. Das würde uns Matthäus sagen. Mehr Gutes tun. So feiert man nach dem Matthäusevangelium Advent und Weihnachten. Amen.